Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit harten Bandagen kämpft die russische Regierung seit Wochen gegen kritische Medien. Die meisten wurden bereits mundtot gemacht. Und auch die populären Netzwerke wie Facebook und Instagram sind der Regierung ein Dorn im Auge. Die russische Medienaufsicht blockierte Anfang März bereits den Zugang zu Facebook und Twitter. Und gestern wurde ein offizielles Verbot von einem Gericht in Moskau ausgesprochen. Der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, Meta, sei extremistisch. Der US-Konzern handle gegen Russland und dessen Streitkräfte, heißt es in der Entscheidung. Über den Informationskrieg in Russland forscht auch Professor Nils Weidmann an der Universität Konstanz. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er das offizielle Verbot für Facebook und Instagram sieht.
Ja, es ist nicht besonders überraschend. Der Zugang war ja schon seit Wochen blockiert zu verschiedenen Plattformen. Und hier wird jetzt konsequent sozusagen von einem Rechtsapparat das umgesetzt, was vorher politisch schon beschlossen war. Aus der Sicht einer autokratischen Regierung ist die Blockierung dieser Informationskanäle logisch, denke ich, weil das doch eine gewisse Gefahr für die Regierung bestehen würde, wenn ein freier Informationsfluss und unabhängige Informationen hier aus dem Westen oder aus anderen Kontexten in die russische Öffentlichkeit eingespeist werden.
Telegram und WhatsApp gibt es aber weiterhin. Warum wird da dieser Unterschied gemacht?
Ja, ich würde vermuten, dass es sehr schwierig wäre, mit einem Mal alle sehr populären Kanäle in Russland abzuschalten. In der Bevölkerung löst das natürlich auch immer Unmut aus, wenn ich nicht mehr wie gewohnt auf Informationen zugreifen kann oder so kommunizieren kann, wie ich es bisher gewohnt bin. Das ist also schon ein großer Eingriff, der auch bemerkt wird, wo sich Unzufriedenheit bilden kann. Und wahrscheinlich geht man hier Stück für Stück vor und filtert die Kanäle raus, die als besonders kritisch angesehen werden. Telegram und WhatsApp sind ja auch Messenger, also das heißt direkte Kommunikation zwischen Leuten und weniger Broadcast-Medien, die Informationen sehr schnell an ganz viele Leute verbreiten. Und deshalb sind die, glaube ich, einfach auf einer niedrigen Priorität, was die Zensur angeht.
Es gibt ja die Möglichkeit für russische Bürgerinnen und Bürger über sogenannte VPN-Leitungen, also einfach ausgedrückt mit einem virtuellen privaten Netzwerk, sich bei Instagram oder Facebook dann doch noch einzuloggen. Haben Sie einen Überblick, wie viele Leute das können?
Das ist schwierig zu messen aus der Distanz, geht aber. Manche VPN-Anbieter haben also wirklich riesige Zuwachsraten gemeldet über ihre Dienste, also es scheint das Interesse an VPN-Kanälen sehr, sehr stark gewachsen zu sein. Wir sehen einen ähnlichen Zuwachs beim Netzwerk Tor, was auch derart Blockierung umgehen kann, wo man aus Russland hinaus auf zum Beispiel Twitter zugreifen kann. Auch hier sehen wir einen ganz großen Zuwachs und der mit dem Beginn der Invasion deutlich zusammenhängt. Ja, also, und natürlich ist es aber so, dass eine gewisse technische Schwelle zu überwinden ist. Die Leute müssen also gewisserweise von diesen alternativen Möglichkeiten wissen und sie müssen technische Voraussetzungen schaffen, dass sie VPN oder Tor nutzen können. Und da bleibt es wahrscheinlich der breiten Masse der Bevölkerung verschlossen.
Gibt es denn jetzt im Moment überhaupt noch Möglichkeiten für regimekritische Stimmen, sich im oder außerhalb des Netzes Gehör zu verschaffen?
Das wird immer schwieriger, gerade was eine breite Kommunikation angeht. Also wir haben sicher einzelne Fälle, wo Organisationen und Personen blockierte Kanäle umgehen können. Aber was sozusagen das russische Regime bisher geschafft hat, ist einen breiten alternativen Diskurs zu unterbinden. Es geht ja immer darum, sozusagen breite Masse der Bevölkerung den Zugang zu gewissen Informationen zu verschließen. Und das passiert ja schon lange in Russland und wurde jetzt nochmal natürlich deutlich verschärft mit dem Beginn der Invasion. Also eine breite Kommunikation für alternative Medien, für alternativen Journalismus, also regimekritisch in diesem Sinne, ist meiner Meinung nach im Moment nicht möglich.
Meinen Sie, dass Russland sich China als Vorbild nimmt und das Internet ganz abkoppelt, also sozusagen eine interne Mauer macht?
Ich denke, das wäre eine Möglichkeit, die auf lange Sicht umgesetzt werden könnte. China hat sich ja auch nicht komplett vom Internet abgekoppelt, sondern es wurde einfach eine Firewall, also eine Brandmauer, eine Filtervorrichtung eingezogen, sodass gewisse kritische Datenströme nach China hinein oder aus China hinaus unterbunden werden können, aber sehr, sehr selektiv. Im Grunde ist die zugrunde liegende Technologie eine, die das globale Internet benutzt. Da kann man sich nicht komplett rausziehen. Also es kann kein Staat sagen, wir machen jetzt unser eigenes Internet auf. Oder das wäre möglich, aber nur unter sehr, sehr großen Einbußen. Und deshalb ist das auch eine Option, die China nicht gewählt hat. Der Aufbau einer ähnlichen Firewall um Russland herum würde eine sehr, sehr große Infrastruktur benötigen. China hat das über Jahrzehnte lang Stück für Stück aufgebaut. Das ist nicht was, was Russland innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen leisten könnte.
Was wissen Sie darüber, dass momentan gerade auch an einer Art russischen Netzwerk Instagram gebastelt wird? Also weil gerade Instagram war ja bei jungen Russinnen und Russen sehr beliebt.
Sowas ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, ein eigenes soziales Medium aufzuziehen. Das Problem bei der Sache ist natürlich, dass ein soziales Medium dadurch lebt, dass es viele Leute benutzen. Also dass ich meine Fotos, meine Inhalte, meine Botschaften teilen kann und die von sehr, sehr vielen Leuten gelesen und gehört und gesehen werden. Das Problem ist, wenn ein neues soziales Medium aufgebaut wird, ist die anfängliche Nutzerbasis natürlich nur sehr, sehr klein. Und dadurch wird es sehr, sehr wenig attraktiv. Es ist also ganz, ganz schwierig, die Leute dazu zu bringen, so ein neues Netzwerk konsequent und als Hauptkommunikationskanal zu benutzen. Und deshalb wird es, mag das in der Planung sein, es wird aber schwierig, hier das erfolgversprechend umzusetzen.
Herr Weidmann, Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass der Informationskrieg in Russland ja schon lange tobe und vom Westen unterschätzt wurde. Was wurde konkret versäumt in Ihren Augen?
Bezogen ist dieses Zitat auf die russischen Bemühungen von Desinformation, gerade in Richtung Europa, in Richtung des Westens. Ein prominentes Beispiel ist RT oder ebenfalls Russia Today, also ein Hauptkommunikationskanal der russischen Regierung in Form einer Medienplattform, die wirklich ganz gezielt gewisse mit einer ganz klaren politischen Strategie dahinter versucht hat, Kernwerte in Europa zu torpedieren. Und das ist nicht neu. Dieser Kanal existierte schon sehr, sehr lange. Sie erinnern sich an Berichterstattung während 2015 zum Höhepunkt der Flüchtlingswelle in Europa, wo ganz klar Stimmung gemacht wurde gegen Flüchtlinge. Und hier hätte man meiner Meinung nach schon resoluter agieren müssen vorher, dass man sagt, okay, ja, Medienfreiheit ist ein hochgeschätztes Gut innerhalb einer Demokratie, aber dennoch müssen wir, glaube ich, in Zeiten moderner digitaler Kommunikation auch aktiver darüber nachdenken, wo die Grenzen dieser Freiheit liegen. Weil was wir im Moment sehen, und Russia Today war ein Beispiel davon, dass diese Kanäle und diese ungezügelte Freiheit doch die Demokratie massiv Schaden zufügen können. Das ist ein Problem, wo wir in der Demokratie darüber sprechen müssen, wo diese Grenzen sind, wie man problematischen Inhalte identifiziert und welche Maßnahmen sich daraus ergeben. Aber ich glaube, hier unter dem Stichwort wehrhafte Demokratie braucht es hier eine stärkere Regulierung und hätte es vielleicht auch schon früher gebraucht.
Einschätzungen von Professor Nils Weidmann waren das. Er forscht an der Universität Konstanz unter anderem zum Informationskrieg in Russland.